Ja, ich grüße euch nochmal herzlich und freue mich, dass ich heute etwas sagen kann über dieses Thema in verzweifelter Lage. Jetzt ist es so, dass wir mehr von den Bibeltexten herkommen und denen Themen geben, als dass wir von dem Thema herkommen im Augenblick. Das heißt, ich werde diesen Text 2. Könige 6 mit euch ein bisschen anschauen, nicht das ganze Kapitel, aber diese Geschichte, um die es geht und wo Menschen damals in einer verzweifelten Lage eine Offenbarung Gottes erlebt haben. Dass Christen auch in schwierige Lagen kommen können, dass Menschen Gottes in schwierige Situationen kommen können, das wissen wir aus eigener Erfahrung, das sagt auch die Heilige Schrift ganz deutlich. Und dass darin dann Gottes Erfahrung passieren kann und sehr oft auch sichtbar passiert und auch wenn wir es nicht merken, Gott da ist, das wissen wir genauso. Aber es ist so eine Gratwanderung, weil wir tendieren natürlich auch ein bisschen je nach Temperament, wenn wir eher optimistisch oder pessimistisch gestimmt sind, entweder eher nur die positiven Erfahrungen zu sehen in der Bibel oder eben auch mehr so die negativen Erfahrungen. Die Geschichte, die wir heute haben, ist eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Alten Testament, schon seit Kindeszeiten, weil ich das absolut cool fand und finde, was dort passiert. Aber, und das wollte ich voranschicken, ist das eben nicht so, dass der Elisa, um den es hier geht, dieser große Prophet, dass der sowas jeden Tag erlebt hat, sondern es ist ja gerade deshalb auch aufgeschrieben, weil es etwas Besonderes war. Also Gottes Erfahrung in verzweifelter Lage, Gottes Erfahrung da, wo wir selbst an die Grenze unserer eigenen Möglichkeiten kommen, wo etwas auf uns zukommt, was so massiv ist, dass wir uns aus eigener Kraft und Weisheit und Intelligenz oder auch mit vereinten Kräften, mit Freunden oder mit Menschen, zu denen wir, mit denen wir zusammengehören, uns dessen nicht erwehren können. Darum geht es. Seine unglaubliche Geschichte, sie spielt im Nordreich von Israel. Israel war damals geteilt, 8. 9. Jahrhundert vor Christus. Südreich, Hauptstadt Jerusalem, Nordreich, Hauptstadt Samaria. Und Gott hat immer wieder Propheten hineingesandt, vor allen Dingen in dieser Zeit in das Nordreich. Elia war so einer, von dem wir ja schon gehört haben, die versucht haben, dem Volk, das sehr, sehr stark auf der Gefahr war, in einen Götzendienst abzufallen, in eine Abgötterei hineinzufallen, andere Götter anzubeten, sich anzupassen an den Geist der damaligen Zeit und an die Menschen und die Situationen um sie herum, denen zu sagen, nein, bleibt auf der Spur mit Yahweh, bleibt auf der Spur mit dem Gott, der sich offenbart hat am Sinai, bleibt auf dieser Spur des Gesetzes Gottes, seiner Gebote, bleibt auf der Spur eurer Vorväter und eurer Vormütter, Vorfahren, bleibt auf dieser Spur derer, die ihm gefolgt sind. Und der Prophet, der hier im Blickfeld ist, ist der Elisa, oder wenn man es hebräisch ausspricht, der Elisha, der Nachfolger von Elia. Er hatte gebeten, als ihm deutlich wurde, dass er diesen Auftrag bekommen würde, Prophet zu werden als Nachfolger Elias, hat er gesagt, das kann ich nicht. Das kann ich nur dann, wenn ich doppelt so viel Heiliger Geist habe wie der Elia. Also nicht, weil er jetzt denkt, ich will besser werden, sondern er hat sich selbst als so schwach und so bedürftig eingestuft, dass er sagte, ich brauche eine doppelte Portion des Heiligen Geistes. Und dann passiert das und er kann in der gleichen Kraft, in der Kraft des Geistes Gottes seinen Dienst tun. Gott hat sich zu ihm gestellt. Er war solch eine Instanz, ein Mann Gottes, jemand, der die Maßstäbe Gottes in seiner Zeit hochgehalten hat und in dessen Leben es immer wieder zu wunderbaren Situationen kam, wo durch Zeichen und Wunder Gott sich zu ihm gestellt hat. Und jetzt geht's los. 2. Könige 6, Vers 8. Vielleicht könnt ihr das mitlesen, wenn ihr eine Bibel habt oder auf dem iPhone oder wie auch immer. Ich lese in der Guten Nachricht Übersetzung. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Er berief sich mit seinen Truppenführern und entschied, an welcher Stelle sie sich für einen Überraschungsangriff bereithalten wollten. Da schickte Elisha, der Mann Gottes, einen Boten zum König von Israel, nannte ihm den Ort und warnte ihn, mach einen Bogen um die Stelle, denn dort wollen sie dich angreifen. Daraufhin ließ der König von Israel die Gegend, vor der ihn der Prophet gewarnt hatte, gut auskundschaften und war dort besonders vorsichtig. So ging es nicht nur ein- oder zweimal, sondern noch öfter. Den König von Syrien beunruhigte diese Sache. Er ließ seine Truppenführer zusammenrufen und sagt, einer von unseren Leuten verrät uns an den König von Israel. Könnt ihr mir sagen, wer das ist? Also der versuchte immer anzugreifen und dann wusste der König von Israel schon vorher, wo das sein würde. Da muss ja ein Verräter sein in dieser Offiziersschaft oder in der Umgebung des Königs. Und da sagten sie, nein, nein, mein Herr und König, antwortete einer von den Truppenführern, der Prophet Elisha ist schuld, er meldet dem König von Israel sogar, was du in deinem Schlafzimmer sagst. Es war also eine Art geistliche NSA, ja, der schon damals unterwegs war. Gott offenbarte dem Elisha, was der syrische König plante, und der Elisha warnte den König von Israel, und dadurch war es natürlich etwas ein Ungleichgewicht, ja, auch in dieser Kampfführung zwischen diesen benachbarten Völkern. Ich habe mir das jetzt nochmal in der Geografie angeschaut. Es ist so, dass die Berge Samarias enden und sie kommen in diese Jezreel-Ebene hinein und dann erheben sich die Berge von Galiläa mit Kana und Nazareth und mit dem Berg Tabor. Aber die Ebene dazwischen ist eine Ebene, die vom See Galiläa und eigentlich auch von Syrien her sehr flach ist. Deswegen war das die große Heeresstraße. Immer wenn die Babylonier oder Assyrer von Osten angriffen oder auch die Aramäer, die Syrer, also in diesem Fall, sind sie durch diese Jezreel-Ebene gezogen, dann am Meer entlang auch nach Ägypten. Und wenn die Ägypter angegriffen haben, sind sie dadurch gezogen. Das war also dieser ganz natürliche Heeresweg, in der das jetzt passierte. Elisa ist in der Lage, die geheimsten Gedanken des syrischen Königs zu erkennen. Schließlich ist klar, dass er der vermeintliche Verräter ist. Und er ist in Dothan. Dothan, dieses gibt's heute noch, das ist Tel Dothan. Wer sich da ein bisschen für israelische Archäologie interessiert, kann das gucken. Ich habe es auch noch mal ein bisschen recherchiert. Hatte damals eine strategische Bedeutung. Es war diese Stadt an der Grenze zwischen dem Hügelland Samarias und dieser Jezreel-Ebene. Das ist dasselbe Dothan, wo Jahrhunderte vorher der Josef an die Midianiter verkauft wurde, die ihn dann nach Ägypten geschleppt haben. Findet mir heraus, wo er ist, befahl der König, dann werde ich ihn schon in meine Gewalt bringen. Man meldete dem König, Elisha sei in Dothan. Da schickte er, der syrische König, sein großes Heer dahin, verstärkt durch eine Streitwagenabteilung. Die Truppen rückten bei Nacht an und umzingelten die Stadt. Und das ist jetzt die Situation. Es hat sich mir als Kind eingeprägt, ich weiß auch nicht warum. Ich fand das also immer ganz spannend. Da ist jetzt diese Stadt und die ist völlig umzingelt von diesem Heer. Und gut, die kann sicher ein paar Tage oder Wochen vielleicht sogar aushalten, aber irgendwann wird das Essen ausgehen, irgendwann werden die Belagerungsmaschinen oder die Pfeile oder die feurigen Pfeile oder wie man das alles kennt, irgendwie die Leute da drin schon mürbe machen. Irgendwann wird diese Stadt, die auch nicht so riesig groß war, so eine kleine bis mittelgroße Stadt, wird schon fallen. Und Elisha sitzt also gefangen in dieser Stadt, die verzweifelte Lage. Als der Diener Elishas, jetzt Vers 15, morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt von Truppen und Streitwagen umstellt. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Elisha. Die Lage war aussichtslos. Sie waren umgeben. Es gab keine Möglichkeit, hineinzukommen, hinauszukommen. Die Kapitulation war wahrscheinlich oder die Einnahme durch das feindliche Heer, Plünderung, Zerstörung, Wegführung in die Gefangenschaft, in die Sklaverei, all das war wahrscheinlich. Jetzt ist das nicht unsere Lage. Wenn wir an unsere verzweifelten Lagen denken, sind das wahrscheinlich andere. Wir sind nicht in Dothan und wir sind auch nicht von irgendwelchen syrischen Heeren oder so umgeben. Aber wenn wir mal einen Augenblick uns in die Situation dieses dieser Menschen und auch dieses Knechtes, dieses Dieners, dieses Mitarbeiters von Elisha begeben, dann ist es so, er kommt an eine Situation, er ist in einer Situation, wo er nichts mehr machen kann. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in deinem Leben. Ich habe es sicher hier und da schon mal erlebt. Es gibt Dinge, die sind zu groß für uns, dass wir sie selbst bewältigen können. Es können Krankheiten sein, Trennungen sein, Missverständnisse, es können Verleumdungen sein, es kann auch die eigene Begrenztheit sein, es kann die Schuld sein, die sich in uns aufbaut. Es kann ganz, ganz viel sein, was uns in eine Situation hineinbringt, wo wir auch als Menschen, die Gott nachfolgen wollen, die seinen Willen tun wollen, dahin kommen, dass wir uns selbst nicht mehr helfen können. Und so sagt der Diener von dem Elisha, was ist denn jetzt los? Was können wir jetzt machen? Können gar nichts mehr machen. Die umgeben uns hier um die ganze Stadt herum. Überall, wo man hinguckt, sind die feindlichen Heere, die Streitwagen, sind die Soldaten. Wir haben keine Chance, überhaupt gegen die anzukommen. Aber der Elisha, ich muss mich jetzt mal entscheiden, wie ich den nenne, reagiert anders. Er sagt, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und das ist jetzt wieder der Luthertext, der ist da etwas stärker. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das ist jetzt erstmal eine Glaubensaussage. Der Diener kann das noch nicht wahrnehmen. Er sagt, wo sind die? Wir sind eine kleine Schar. Aber die geistliche Sicht, die der Elisha hat, ist die Sicht, dass auf der Seite des Volkes Gottes mehr sind. Ja, wer sind denn diese mehr? Wer ist das? Ist vielleicht der israelische König jetzt im Anmarsch und hat irgendwie sein Heer verstärken können? Oder wer ist es eigentlich? Und Elisha betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisha her. Also zwischen diesem umgebenden und umzingelnden Heer und der eingeschlossenen Stadt ist noch ein weiteres Heer. Was der Diener nicht sehen konnte, aber jetzt auf einmal sehen kann, weil Gott dem Diener auf das Gebet von Elisha hin die Augen geöffnet hat. Elisha als Mann Gottes, als Prophet, kann die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit sehen. Die irdischen Heere, die dort feindlich ihnen entgegenstehen, die sind real. Aber die himmlischen Heere sind mindestens genauso real, auch wenn wir sie nicht sehen können. Die Realität der Boten Gottes, der Streiter Gottes, der Engel, ist eine Realität, die gerade für uns im sogenannten aufgeklärten Westen sehr, sehr schwer zu fassen ist. Und dennoch ist es eine Realität, die so ist, dass wir damit rechnen dürfen. Psalm 125, so wie Berge um Jerusalem sind, so ist der Herr um sein Volk her von nun an bis in Ewigkeit. Im Hebräer 1 wird gesagt, dass die Engel dienstbare Geister sind, die ausgesandt sind zur Hilfe und Unterstützung derer, die zu Gott gehören. Auch wenn wir sie nicht sehen können, können wir vertrauen, dass es diese dienstbaren Geister, diese Engel, diese Gottesboten, diese Gottesstreiter, dass es sie gibt. Und Elisha betet, dass Gott dem Diener die Augen öffnet und das geschieht und auf einmal kann er sehen, was Elisha sieht, nämlich diese feurigen Pferde, die Streitwagen, die Wirklichkeit Gottes, die Offenbarung Gottes, interessanterweise auch mit Feuer verbunden, so wie damals beim Dornbusch bei Mose. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Im Sacharja-Buch heißt es einmal, dass Gott um sein Volk her eine feurige Mauer baut. Ich habe das einmal in meinem Leben erfahren, dass ich in einer schweren Situation zu einem Seelsorger ging und mit ihm über mein Leben geredet habe. Und dann hat er gebetet und sagt, Herr, lass um Roland eine feurige Mauer sein. Amen. Das war das Gebet. Und einige Wochen später sprach ich mit einem Freund, der Amerikaner war, uns besuchte, der sehr auch prophetisch begabt war. Und dann haben wir gebetet und sagte, er weiß was, Roland, ich sehe um dich eine feurige Mauer. Das, was der, ich sage jetzt mal in Klischees, der Nicht-Charismatiker, weil das war er, einfach nur erbetet hatte, aber dennoch eine geistliche Wirklichkeit war, konnte der andere, der mehr so auf der charismatischen Seite war, sehen. Es war für mich auch ein ganz wichtiger Schlüssel, beides stehen zu lassen. Zu sagen, die, die da sehr stark in diese Richtung sich öffnen und tendieren und eine Begabung Gottes haben, das ist die gleiche Wirklichkeit wie jetzt dieser, ich sag mal, stock nicht charismatische evangelikale Seelsorger einfach erbetet hat und im Glauben hat. Und das hat für mich geholfen, auch das zusammenzusehen. Zu sagen, hier ist vielleicht gar nicht diese Teilung, die wir manchmal haben, sondern die Zugänge sind unterschiedlich. Aber die Wirklichkeit Gottes, die sich da offenbart, das ist die gleiche Wirklichkeit. Und so kann jetzt hier wieder zurück zu unserer Situation der Elisa auf einmal sehen, der Gehasi, so ist er wahrscheinlich, wird hier eigentlich nicht genannt, aber in anderen Stellen in der wird er dann berichtet, dass dieser Diener, wenn er der gleiche war und nicht ein anderer, der Gehasi, dass der sehen konnte, was der Elisa schon längst gesehen hatte. Herr, öffne du mir die Augen, das singen wir ganz oft. Paulus betet darum in Epheser 1, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Dass wir sehen können, was Gott tut. Dass wir sehen, lernen, wo Gott am Wirken ist. Dass wir also eine Sensibilität entwickeln für die Gegenwart Gottes. Und ich sag's nochmal, ich glaube, dass das eine Sondersituation ist. Gott ist immer da und hilft immer. Aber so ein massives Eingreifen haben ja auch, wenn man mal zum Beispiel die Apostelgeschichte sieht, die Apostel nicht immer erfahren. Ja, der Petrus wird aus der Gefangenschaft von einem Engel herausbefreit. Und die Soldaten wundern sich, wo der eigentlich ist. Die Ketten sind noch da, die Türen sind zu, aber der Petrus ist nicht mehr da. Aber der gleiche Petrus stirbt einige Jahre später den Märtyrertod. Und da ist kein Engel, der ihn in dieser Situation herausrettet. Sicher ein Engel, der ihn stärkt. Und so gibt es beides. Es gibt die Erfahrung, dass Gott aus der verzweifelten Lage herausrettet. Und das wollen wir hochhalten. Daran wollen wir glauben. Aber es gibt auch die Situation, dass Gott in verzweifelten Lagen die Kraft gibt, durchzuhalten, ohne dass wir eine sichtbare Rettung erfahren. Aber hier bei dieser Geschichte gibt es in der Tat eine wunderbare Rettung. Die Wunder sind nicht ein Anrecht, das wir haben, sondern ein Zeichen der Wirklichkeit Gottes. Sie sind Hinweise auf das Reich Gottes. So spricht auch das Johannesevangelium immer von den Wundern als Zeichen. Sie zeigen auf eine größere Wirklichkeit. Sie zeigen darauf, dass Gott real ist. Ob wir ihn sehen oder nicht, ob wir das sichtbare Zeichen erleben oder nicht, dennoch ist er da. Soweit eine gute Geschichte. Jetzt könnte man eigentlich aufhören. Wahrscheinlich müssen die irgendwie abziehen und so weiter. Diese Engelheere sind dazwischen, alles ist klar. Soweit bin ich auch als Kind gekommen. Aber den zweiten Teil der Geschichte, der ist mir jetzt erst nochmal aufgefallen. Bis jetzt ging es darum, dass jemand, der nicht sehen konnte, sehend wird. Jetzt geht es auf einmal darum, dass Leute, die sehen können, nicht mehr sehen können, sondern dass sie blind werden. Eine unerwartete Wendung. Elisa betet nämlich noch einmal nicht um Klarheit und Offenbarung, sondern um das Gegenteil, Blindheit, Dunkelheit. Als die Syrer nun vorrückten, also trotz dieser Engelheere sind die vorgerückt, bat Elisa den Herrn, schlage sie mit Blindheit. Und der Herr schlug sie mit Blindheit, wie Elisa es erbeten hatte. Und jetzt wird's fast, ja, witzig. Elisha ging ihnen entgegen und sagte zu ihnen, ihr müsst den falschen Weg eingeschlagen haben. Dies ist nicht die Stadt, die ihr sucht. Folgt mir, ich führe euch zu dem Mann, hinter dem ihr her seid. War er natürlich selbst. Und er führte sie nach Samaria. Also weg von Dothan, das ist ein ganzes Stück. Die ziehen also jetzt wie die Schäflein hinter dem Hirten hinter ihm her aus der Ebene Dothan und hoch nach Samaria. Es ist voll der Hammer. Der syrische Heerestrupp wird an der Nase herumgeführt. Kann Gott Menschen mit Blindheit schlagen? Geht das überhaupt? Auch da habe ich eine Erfahrung, die kann ich aufgrund der Zeit jetzt nicht einzeln erzählen. Aber ich habe das einmal erlebt, als wir Bibeln verteilt haben und als wir gefangen genommen werden sollten. Mein Freund, der damals mit mir war, der Gerhard und ich. Und dass wir das gebetet haben. Herr, schlage die, die mit Blindheit. Und so war es dann auch. Und wir konnten aus dieser Situation herauskommen. Es ist mein Gebet jetzt auch, vielleicht habt ihr es gehört gestern, dass die ISIS einen Ort in der Mitte, in der Ebene eingenommen hat. Al-Qaratain heißt das, also die beiden Dörfer übersetzt. Qaratain, Entschuldigung. Und dass dort gerade Christen verfolgt, entführt, verschleppt worden sind. Und vielleicht können wir das auch beten. Herr, schlage sie mit Blindheit. Schenke, dass in diesem Furchtbaren, was da auch gerade passiert, während wir hier so friedlich beieinander sitzen, auch dort solche Wunder passieren, wie wir sie hier lesen in der Bibel. Dass die feurigen Streitwagen Gottes sein Volk beschützen. Und dass die Menschen Gottes verfolgen wollen, dass sie mit Blindheit geschlagen werden. Hier werden diese Syrer nach Samaria geführt, der Königsstadt. Hier ist das große Heer Israels versammelte. Jetzt sind sie in dieser Stadt drin. Dort betete Elisa, Herr, öffne ihnen jetzt wieder die Augen. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie sahen, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria befanden. Was für eine Überraschung. Jetzt sind sie in einer aussichtslosen Lage. Und wie ist jetzt die Reaktion des Volkes Gottes? Der Herr hat sie uns in unsere Hand gegeben. Lass sie uns niedermachen. Der König von Israel hatte eigentlich Lust drauf, weil das jetzt eine große Chance ist. Wisst ihr, wie es weitergeht? Wer weiß, wie es weitergeht? Einige Leute. Also Bibellesen bildet, genau. Der Herr hat sie in unserer Hand gegeben. Gut, dann haben wir wenigstens einen gewissen Spannungsbogen für die letzten 3,5 Minuten meiner Predigt. Als der König von Israel die Syrer sah, fragte Elisha, mein Vater, soll ich sie niedermachen lassen? Also der nennt ihn ganz höflich, ganz respektvoll, mein Vater. Der Prophet steht sozusagen über dem König hier in dieser Situation. Nein, tu es nicht, sagt Elisha. Sogar Soldaten, die du im Kampf gefangen genommen hast, wirst du nicht einfach erschlagen. Altes Kriegsrecht, Kriegsgefangene bringt man nicht einfach um. Gib ihnen lieber was zu essen und zu trinken und dann sollen sie zurückkehren zu ihrem König. Noch einmal ganz unerwartet, ein Gastmahl für die Feinde, eine zutiefst menschliche Geste in einem Jahrhunderte währenden Nachbarkrieg zwischen Israel und den Syrern. Vers 23, darauf ließ der König von Israel ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und tranken und durften dann heimkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine Raubzüge mehr in das Gebiet Israels hinein. Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern mit Gutem. Das ist Gottes Art. Was lernen wir? 3 Dinge. Wir brauchen geöffnete Augen, um Gottes Wirklichkeit zu erkennen. Lass uns darum beten. Das Zweite, wir brauchen Zeichen und Wunder der Souveränität Gottes in all dem Leid und in den verzweifelten Lagen, in der Menschen zu dieser Zeit sind, selbst wenn wir es vielleicht gerade nicht sind. Aber auch dann, wenn wir drin sind. Und wir brauchen drittens Barmherzigkeit für die Bedränger. Auch für die, die uns Böses wollen, bewusst oder unbewusst. Vielleicht die schwierigste Lektion. Segnet ihr euch fluchen, tut wohl denen, die euch verfolgen und die euch hassen, so werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel sein. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Epheser 1, Vers 18. Herr, wir danken dir, dass du dich offenbart hast, dort in Israel immer wieder. Wir bitten dich, offenbare dich in unserem Leben. Und hilf uns, mit den Augen des Herzens zu sehen, wo du am Wirken bist. Offenbare dich in unserer Zeit, sei auch gerade bei denen, die bedrängt und verfolgt werden. Lass sie deine Wunder erleben. Und lass auch die Feinde spüren, dass du barmherzig bist, dass sie zur Umkehr kommen, dass sie neues Leben finden in dir, Jesus. Amen.